Wenn er versucht aufzuschreiben, was damals geschehen ist, beginnt er mit einem Namen, Marlene. Die Zunge bewegt sich im Mund, wenn er das Wort ausspricht. Marlene. Bei keinem Schreibentwurf ist es anders. Er kannte sie nicht, als er 1939 in die deutsche Hölle zurückkehrte. Es dauerte Jahre, bis er zum ersten Mal ihre Stimme hörte. Sie klang durch eine geschlossene Tür im Auswärtigen Amt in Berlin, hell, beschwingt. Sie konnte lachen. Aber zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte wurden die Gefahren um ihn herum schon unübersehbar groß. Er hat Marlene aus all dem heraushalten wollen, er hat es nicht geschafft. Auch wenn sie erst später von ihm eingeweiht wurde, fängt er an zu schreiben, weil es muss. Fängt er an, ist sie es, mit der die Geschichte eröffnet wird. Lüge, Hakenkreuze, Betrug, Verstellung, Tod und Liebe. Er hat Angst vor großen Worten, Liebe und Krieg, Anstand in barbarischen Zeiten. Große Worte hat er in Hitlers auswärtigem Amt genug gehört. Er hadert immer wieder. Es war Krieg, es war Liebe. Er hat versucht, anständig zu sein. Und dann, was dann? Er sieht aus dem tief in die Holzwände eingelassenen Hüttenfenster in das grüne Tal hinaus. An welchem Hang die Hütte liegt, welcher Fluss sich unten bleisilbern und rauschend durch die Wiesen schlängelt, das ist ganz gleich, das soll niemand wissen. Er geht in die Küche und füllt Kaffee aus der Thermoskanne in eine Tasse. Ein Schluck frische Milch, ein Löffel Zucker. Er rührt um und sieht aus dem Fenster den Hang hinab durch das Tal. Neben dem Fluss verläuft eine feste Schotterpiste. Nicht weit entfernt führt sie über eine kleine Brücke, deren Bretter poltern, wenn man sie mit dem Auto überquert. Seit er sich in der Hütte versteckt, sieht er oft aus dem Küchenfenster zur Straße hinab. Er weiß nicht, ob sie nicht doch noch einmal kommen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Das Auto, das heute herfahren wird, soll einen Journalisten bringen. Fritz' Freund und Vertrauter Eugen Sacher hat monatelang mit dem Mann geredet und ihm, Fritz, immer wieder davon berichtet. Der Mann sei seriös und recherchiere schon lange, was damals geschehen sei. »Du kannst ihm vertrauen«, hat Sacher gesagt. »Der will das Gleiche wie du, Fritz. Gerechtigkeit, endlich.« »Da gibt es noch mehr«, hat Fritz gesagt. Eugen Sacher versuchte nach kurzem Zögern, die dunklen Flecken in Fritz' Geschichte anzusprechen, aber Fritz war ausgewichen, wie immer, und gratulierte ihm zu seinem neuen Anzug, schick wie eh und je. Eugen Sacher ist der Einzige, der Dinge von Fritz weiß, die der lieber für sich behalten hätte. Er fragt sich schon lange, was muss endlich raus, was behalte ich für mich? Stellt sich diese Frage nicht jeder Mensch? Er ist unsicher geworden, dünnhäutig. Aufgeben allerdings ist das Letzte. Wenn man aufgibt, kann man auch Gleichschluss machen. Nach anderen Frauen und Männern, die Ähnliches getan haben wie er, sind Straßen im neuen Berlin benannt worden. Ihn kennt kaum jemand. Eigentlich niemand. Kappa-Einstufung, geheimer als geheim. Flüstern auf den Fluren des fast 7000 Kilometer entfernten Weißen Hauses in Washington. Präsident Roosevelt wusste von ihm. Er geht hinaus. Um die Hütte herum ist ein breiter Streifen festgetretener Erde. Fritz setzt sich auf die Bank vor dem Küchenfenster, sieht auf die Straße und zündet sich eine Zigarette an. Das Rauchen hat er sich im Krieg angewöhnt. Er raucht nicht viel, er genießt es. Marlene rauchte. Er hat das immer so gemocht, wenn sie in derselben Hand, in der sie ein Weinglas hielt, auch eine Zigarette zwischen den Fingern hatte. Er fragte sie dann, ob sie einen weiteren Knopf ihrer Bluse öffnen würde, und sie tat das manchmal. Die langen Finger am kleinen Knopf mit dem Daumen ein bisschen ziehen, den Zeigefinger dagegen halten und dann löste sich der Knopf aus dem Loch und Fritz legte die Hände an Marlenes Wangen und sah sie an. Manchmal tat sie es auch nicht. »Wenn dieser Zeitungsmann ihm nicht gefalle«, hat er zu Sacher gesagt, »dann schicke er ihn sofort wieder weg. Der Kerl habe Sacher wirklich geschworen, Fritz' Aufenthaltsort nicht bekannt zu geben, und er sei kein getarnter Psychiater. Sacher habe das schließlich schon einmal versucht.« »Nein, nein, der wisse, wie man mit Quellen umgehe«, hat Sacher erwidert. »Das hätten andere auch schon behauptet«, hat Fritz gesagt. Weit weg, wo die Straße von links zwischen den Hängen hervorkommt, sieht er etwas blinken, sich die Sonne schnappen und wieder wegwerfen. Der Wagen nähert sich in gemäßigtem Tempo. Er fährt über die Brücke und hält an der Abzweigung. Die Fahrertür wird geöffnet, jemand steigt aus und sieht sich um. Es könnte sein, dass er zur Hütte hinaufschaut. Fritz rührt sich nicht, spürt die Holzbalken an seinem Rücken. Die Gestalt beugt sich hinab. Da ist noch jemand im Auto. Das war nicht vereinbart. Fritz könnte jetzt den stets gepackten Rucksack schultern, die Hütte verschließen und in die Berge verschwinden, wo er jeden Kuhpfad kennt, jede Höhle, jeden schattigen Unterschlupf hinter Wurzelwerk. Wer immer da kommt, er würde an der Tür rütteln, vielleicht um die Hütte herumgehen, hinter vorgehaltenen Händen in Fenster schauen und wenig später wieder abfahren. Der Wagen wird ein Stück zurückgesetzt und fährt den Abzweig hinauf. Er verschwindet hinter einer grünen Hügelkappe aus Fritz Blickfeld und kurft dann zur Hütte. Fritz hört den Motor und das Knacken von Steinchen unter den Rädern. Der Wagen wird vor dem morschen Zaun gestoppt. Ein mittelgroßer Mann mit Hut steigt aus und lehnt einen Arm auf die Fahrertür. »Fritz Kolbe? Sind Sie Fritz Kolbe?« »Wer will das wissen?« Fritz hasst Unhöflichkeit, aber er muss sich schützen.